Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unseren Podcast hört ihr alle 14 Tage rund um das Thema Frau.
Ja, und heute haben wir Raffaela Borowka zu Gast. Raffaela, wir freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo Susanne und hallo Ute. Ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank dafür.
Ja, Raffaela, wir sind auf dich aufmerksam geworden wegen eines großen Artikels im Tagesspiegel in Berlin. Und dann haben wir uns schon verabredet für heute. Aber in der Zwischenzeit haben wir uns sogar auf der Distriktkonferenz in Osnabrück persönlich kennengelernt, was sehr schön war. Und Raffaela, du bist Oberärztin für die Neurologie in Berlin in einem Krankenhaus und du bist gerade aktuell die Präsidentin des Zonta Clubs Berlin. In Berlin gibt es ja mehrere Clubs, das kannst du uns ja gleich nochmal erzählen. Und vor allen Dingen bist du ganz aktiv und das passt ja gerade zum Monat November in der Kampagne Zonta Says No. Und darüber wollen wir gerne heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Raffaela.
Ja, vielen Dank. Ja, Zonta Says No ist mir ein wichtiges Anliegen. Zum einen so ein bisschen beruflich bin ich Neurologin und auch Schmerztherapeutin und habe in meiner psychiatrischen Rotationszeit viel mit Traumapatientinnen vor allem zusammengearbeitet und da gesehen, was die Langzeitfolgen von Missbrauch und häuslicher Gewalt und Gewalt in der Kindheit eben leider sind und dass die Menschen häufig dann im Verlauf auch eben unter chronischen Schmerzen leiden, die sie gar nicht so leicht wieder loswerden können und ja, vermehrte Anspannung und einfach durch ihre Vorgeschichte. Und das hat dann bei mir ganz gut zusammengepasst, als ich vor über 10 Jahren zu Zonta gekommen bin. Damals war ich Gründungsmitglied vom Zonta Club Hamburg-Hafen und die waren auch mit damals ein Club, der diese Kampagne überhaupt Zonta Says No weltweit auch in unserem Distrikt mit begründet hat. Und genau, da ging das dann los mit T-Shirts und Aufklärung zu dem Thema, was letztendlich dann auch ein Grund war für mich, zu Zonta zu kommen. Und beruflich bin ich dann ein paar Jahre später nach Berlin zurückgegangen und hatte dann die Auswahl zwischen 3 Berliner Clubs und war bei einem und es hat gleich gepasst. Und dann bin ich da geblieben. Und da habe ich jetzt so die letzten, mittlerweile 10 Jahre Zonta Says No schon mit vorangetrieben, weil es mir ein Anliegen ist und weil ich auch finde, die Sichtbarkeit für dieses Thema ist, obwohl sie schon mehr geworden ist, immer noch zu wenig. Und und die Zahlen leider werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. Und das ist einfach und ist und bleibt ein riesiges Thema.
Also, aber du sagst es, ne? Zonta Says No, vor 10 Jahren hat diese Kampagne überhaupt erst begonnen und das muss man ja schon sagen, in dem Artikel wird auch so ein bisschen beschrieben, wie Zonta sich verändert hat hin zu einer, in dem Artikel steht Menschenrechtsorganisation und das sehen wir auch so. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen skizzieren, wie du das erlebt hast, diese Veränderung von Zonta und ehrlich gesagt, vor 6, 7 Jahren hat niemand was mit orangen Bänken anfangen können. Das hat sich ja schon ein bisschen verändert. Erzähl mal, wie du das so erlebt hast.
Ja, ich würde auch als sagen, einen schrittweisen Prozess. Ne? Am Anfang hatte man vielleicht ein T-Shirt oder irgendwie einzelne Aktionen gemacht und hat dann mehr auch auf Sichtbarkeit geschaut, auch mehr, ich denke auch die Union hat da einen riesen Anteil dran, dass es deutschlandweit auch präsenter und sichtbarer geworden ist, auch diese, dass man sich farblich mehr auf ein Konzept geeinigt hat und eine Kampagne dann auch unterstützt hat mit ähnlichem Logo, mit immer wiederkehrenden Slogans, was ja sinnvoll ist, um das gleiche Thema auch fester zu implementieren. Und an sich ist es natürlich schon auch durch viele Organisationen sichtbarer geworden. Jetzt haben ja alle schon November orange und also es ist auch in der Bevölkerung mehr angekommen. Wir haben am Anfang auch so Stände gemacht, teilweise im Einkaufszentrum oder auf Märkten. Unser erster war auf dem auf dem Wochenendmarkt, da waren alle so, was macht ihr und was ist das und so, ach, Gewalt habe ich nichts mit zu tun und so. Und im Laufe der Jahre sind auch mehr Männer auch stehen geblieben und haben sich nicht persönlich angegriffen gefühlt, dadurch, dass man das Thema adressiert hat. Viele waren auch offener. Und da denke ich, hat das mit zu tun, dass auch in den Medien das mehr sichtbar ist und es auch einfach die Zahlen bekannter sind und die Leute sich dann auch trauen zu sagen, ja, ich habe da auch Erfahrung gemacht oder ich habe da die und die Erfahrung gemacht oder ich, ja.
Genau. Hast du ein paar Zahlen, dass du ein bisschen was erzählen kannst zu den Zahlen?
Dass jetzt jede dritte Frau an Gewalt betroffen ist, ist leider ja immer noch so. Und dass wir jetzt mittlerweile in Deutschland sind es, glaube ich, jetzt sind wir bei 236 Femiziden. Das ist ja fast jeden Tag eine Frau, die stirbt, ja, weil es partnerschaftliche Gewalt gibt, meistens ja nach der Trennung, was ein Riesenthema ist. Und auch so diese ganze Stalking-Thematik, ne, dass man sagt, naja, nach einer Trennung, der lässt mich nicht in Ruhe. Und aber bis der was macht, ist es relativ schwer, da polizeilich eine Handhabe zu haben, außer man sozusagen macht da eine richterlichen, nach jetzt Stalking-Rechtslage, da bin ich jetzt nicht ganz die Richtige, was für ein Paragraph das ist, dass man dann eben sagt, der darf mir nicht mehr zu nahe kommen, weil ich nachweisen kann, dass der mich bedroht mit dem Verhalten. Und dann haben Frauen die Möglichkeit für eine bestimmte Zeit, dann der Polizei sagen, ja, der hält sich da nicht dran, und dann können die was machen, aber ohne dass es so einen Vorlauf gibt, ist es eben schwer, solange nichts passiert ist. Und das ist dann oft das Problem.
Und dann ist es oft schon zu spät, ne? Das ist ja, liest man immer wieder in der Zeitung. Was sind denn die Aktionen, die ihr in diesem Jahr, ich glaube, ihr wollt auch als drei Berliner Clubs zusammen etwas machen. Was habt ihr vor, um auf das Thema aufmerksam zu machen?
Ja, wir hatten eigentlich vor, leider müssen wir jetzt sagen, dass wir die Veranstaltung nicht durchführen können, weil unsere Kooperationspartner leider nicht mehr mit an Bord sind. Aber wir hatten vor, mit den drei Berliner Clubs nachzufragen bei Politik und verschiedenen Vertretern der Polizeigewerkschaft moderiert. Wie ist es weitergegangen mit dem Gewalthilfegesetz in Berlin? Das ist ja am 11. Februar diesen Jahres dann sozusagen durchgegangen, dass da mehr gemacht werden muss in Berlin. Wir haben auch viel zu wenig Frauenhausplätze. Der Ablauf in die normale Wohnungswelt ist extrem schwierig, weil wir so eine prekäre Wohnsituation haben, wo viele keine Wohnung finden und dann häufig die Frauen, die vielleicht alleinerziehend sind und so natürlich nicht zu denen gehören, die dann sehr gute Chancen haben. Da wollten wir fragen, wo Widerstand der Dinge ist beim Gewalthilfegesetz letztendlich, weil es schon darum geht, da jetzt auch dran zu bleiben, ja, dass dieses Gesetz auf Länderebene mit Leben gefüllt wird. Und bei verschiedenen Veranstaltungen, finde ich, kriegt man gute Eindrücke auch, was Baden-Württemberg, war ich bei einer Veranstaltung von CEDAW letztes Jahr, was die schon seit Jahren versuchen zu machen. Und da hoffe ich einfach, dass sich auch die Berliner Politik gut inspirieren lässt und austauscht, um da eine fundierte Umsetzung zu machen, dass wir eine bessere Versorgung für die Frauen haben in Notsituationen und auch, ja, da hängt dann der ganze Wohnungsmarkt dran, danach ein Abfluss.
Was hast du mitgenommen aus Baden-Württemberg? Was für Inspirationen?
Ja, dass die jetzt auf verschiedenen Ebenen gucken, ja, wie setzen wir die Istanbul-Konvention um, so als Leitlinie, als Gesetzesvortext, und dass dann auf kommunaler Ebene, aber auch schon auf Bundeslandebene eben geguckt wird, ein strukturierterer Plan, da ist unsere Zielsetzung, wie kommen wir dahin? Also es klang sehr strukturiert, wie man sowas eben auch von den Prozessen her ja auch so aus dem Arbeitsleben kennt, wenn man versucht, was zu planen und dann umzusetzen, dass das dann und dann wieder evaluiert und guckt, sind wir da auf dem richtigen Weg? Und ja, letztendlich wird das, kann man sich, glaube ich, oft untereinander inspirieren lassen und auch schon Wissen transferieren und muss nicht alles neu wieder sich selbst ausdenken. Ich weiß nicht, wie weit es bei euch ist, im Bundesland.
Ja, habt ihr denn sonst noch irgendwelche Aktionen, die so für die Allgemeinheit sichtbar sind? Gibt es da irgendwas, was ihr in Planung habt?
Ja, wir werden nächstes Jahr ein Jubiläum, 60 Jahre Zonta-Club Berlin. Da werden wir ein großes Jubiläumskonzert machen und das ist dann schon, ich will jetzt nicht ganz lügen, unser 16., 17. oder so. Und das wird eben aufgrund des Jubiläums dann nochmal ein bisschen umfangreicher. Und da unterstützen wir immer ZUF e.V. mit. Das ist ein Verein für Zufluchtswohnungen von Frauen, die eben nach dem Frauenhausplatz dann eine Unterkunft kriegen in diesen Zufluchtswohnungen, wo die dann sozial und psychologisch und unterstützt werden, wieder auf die Beine zu kommen und ihr Leben wieder neu zu gestalten.
Raffaela, jetzt haben wir ja schon relativ viel über Zonta gesprochen. Wir haben noch wenig über dich gesprochen. Erzähl uns doch einfach mal was. Du bist ja noch relativ jung und bist Oberärztin in der Neurologie. Magst du so ein bisschen über deinen Werdegang erzählen, dass wir dich einfach auch ein bisschen mehr kennenlernen? Wir sind so zack ins Thema reingesprungen.
Ja, stimmt. Ja, ich bin 42 Jahre alt und bin als Teenager mit meiner Mutter und Schwester nach Berlin gekommen. Und ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiger Schritt für mich war an Veränderung und Inspiration. War dann auf einer tollen Schule. Viele sind ins Ausland gegangen. Das hat mich auch inspiriert, ins Ausland zu gehen, neben dem, dass ich drüber gelesen hatte. Und aber ich glaube, wenn man halt keine Vorbilder hat und keinen, der das sonst auch macht, ist es schwerer, dann allein so diesen Weg zu gehen, während wenn das dann ganz normal ist, dann fällt es viel leichter, so einen Schritt zu machen. Und der Weg in andere Länder oder andere Städte oder andere auch Fachrichtungen oder verschiedene Dinge auszuprobieren, ist was, glaube ich, was mich immer wieder als neugierigen Menschen immer wieder inspiriert hat und Freude gemacht hat. Und ich komme eigentlich nicht aus einer Medizinerfamilie, also eher so juristisch und so geprägt. Und hatte dann aber, weil ich was mit Menschen machen wollte, den Weg zur Medizin gefunden und auch gleich im Studium hat es mir großen Spaß gemacht. Und war dann lange in Hamburg, auch sehr zufrieden, weil es eine sehr schöne Stadt auch ist. Und dann hat mich aber dieses Berlin-Thema oft oder immer wieder an so Schnittpunkten, so Grundstudium fertig, Studium insgesamt fertig, nicht so ganz losgelassen und irgendwann bin ich dann, eigentlich sollte ich nur für so ein Rotationsjahr in der Psychiatrie wieder zurückgehen, aber letztendlich, als ich dann da war, war es dann klar, dass ich jetzt doch bleibe und auch mich dann doch, glaube ich, auch rückblickend diese Zeit, wo ich erst so dachte, so naja, als Neurologin, was muss ich denn ein Jahr in die Psychiatrie und so, hat mich dann doch nochmal ganz schön verändert und so diesen Weg in die Schmerzmedizin geprägt, weil es letztendlich in der Schmerztherapie ja darum geht, den Menschen als gesamten Menschen zu sehen, mit der Psyche, mit den Auswirkungen der Schmerzen auf die soziale Rolle, was kann man nicht mehr machen durch die Schmerzen und so weiter. Und bin da so aus meinem Gefühl, und das macht mir Freude, sehr nah an den Menschen dran und an ihrer Lebensgeschichte, die ja immer sehr individuell ist.
Ja. Kannst du da wirklich helfen, dass mehr Menschen auch schmerzfrei werden? Oder was sind so ein paar Dinge, wenn man tatsächlich chronische Schmerzen hat? Was könnte man tun? Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine etwas globale Frage. Aber gibt es so ein paar Dinge, die du mit auf den Weg geben kannst?
Ja, also wir unterscheiden ja zwischen diesen akuten Schmerzen und chronischen Schmerzen und behandeln die auch unterschiedlich. Und das Wichtige häufig bei chronischen Schmerzen ist halt, dass sich aus einem akuten Schmerz, man also irgendwo sich am Fuß verletzt hat und dann merkt so, naja, wenn ich den jetzt belaste, dann tut es mehr weh und dann ist es so menschlich, dass wir eigentlich das schonen, ja, die Region, die uns wehtut, dass wir die schonen und verhindern wollen, dass es wehtut. Und um dann aus dem Schmerz wieder rauszukommen, müssen wir einen Weg finden, wieder diese, ja, den, unser Gangbild wieder physiologischer zu gestalten, wieder die Angst zu verlieren, dass das schmerzt und uns dadurch irritiert. Und da gibt es schon medikamentöse Möglichkeiten, aber es gibt eben auch, und das ist sehr wichtig in so einem multidisziplinären Setting, halt intensive Physiotherapie, dass geguckt wird, dass man sich da langsam rantastet. Und häufig ist ja dann eine große Verunsicherung da, ja, welche Übung kann ich machen? Oder wenn ich das mache, dann tut das weh. Und dass da jemand dabei ist und sagt, na, machst das so, dann tut das nicht so weh. Oder machst ein bisschen langsamer, dann genau, geht es vielleicht auch besser oder mach noch nicht die Übung, sondern eine Vorübung, um dich daran zu tasten und da wieder den Leuten letztendlich Zuversicht zu geben auf diesen Prozess, dass wir jetzt leider die Geheimpille haben, wo wir sagen, ja, damit seid ihr alle schmerzfrei oder so. So ist es leider nicht, sondern es ist, wir begleiten auf dem Weg, wieder die Kontrolle über den Schmerz zurückzuerlangen. Zum Beispiel auch, was kann man sich sonst Gutes tun? Wärme oder Kälte, mit Strom arbeiten oder Massage oder auch über Ablenkungsstrategien, Atementspannung, progressive Muskelrelaxation, dass man insgesamt guckt, was kann man als schmerzprophylaktische Verfahren machen. Auch Ausdauer, sowas ist ja auch, schüttet körpereigene, schmerzlindernde Stoffe aus, senkt das Schmerzniveau. Also man kann schon viel auch selber machen, aber häufig ist der Weg da alleine hinzufinden nicht so einfach und gelingt leichter, wenn man ein Team hat, was auf verschiedenen Ebenen einen dabei unterstützt, Dinge auszuprobieren. Gerade wenn man so längere Jahre da eher sich dem, ja, dann nicht so viel gemacht hat.
Es ist ganz schön, dass du das nochmal sagst, dass du den Bogen nochmal zur Psychotherapie auch geschlagen hast, weil chronischer Schmerz macht ja auch was mit einem. Ja. Und die Psyche spielt da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, dass man wieder ein positives Mindset bekommt.
Ja, und das natürlich einfach, wer schon mal Schmerzen hatte, ja, das nimmt einen ein. Ja. Und wenn der dann nicht weggeht, das macht einen schnell verzweifelt und bringt einen in eine Dauerbelastungssituation. Dann leidet häufig der Schlaf drunter, dann kann man sich nicht mehr gut regenerieren, dann ist man noch empfänglicher für Schmerzen. Also es geht relativ schnell, dass das sich ungünstig auswirkt und und häufig natürlich auch manchmal bestimmte Ressourcen eine Rolle spielen, wenn man jetzt eine kleine Sportverletzung hat und es geht einem gut und dann kriegt man es selber gut in den Griff. Aber wenn man gerade zusätzlich noch in der Trennung steckt und 1000 andere Themen auch noch hat, die auch Energie brauchen, ist es eben nicht so leicht, sich da wieder einfach die Kraft, glaube ich, manchmal auch zu haben, zu sagen, ich bleibe jetzt da dran, obwohl es unangenehm ist und wehtut und schwierig ist und so.
Und das ist ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, wo du gesagt hast, das, was du erlebst eigentlich täglich, sind auch häufig die Folgen von Gewalterfahrungen, welcher Art auch immer. Ne? Vielleicht magst du da nochmal einen Satz oder zwei dazu sagen.
Ja, weil halt das dann häufig Menschen auch sind, die nicht so einen Zugriff auf ihre Ressourcen haben oder die nicht so viele Ressourcen mitbekommen haben, die halt früher auf sich allein gestellt und weniger Liebe und Kräftigung erfahren haben, weniger Zuversicht und dadurch auch ein bisschen weniger Resilienz. Und die müssen da natürlich auf anderen Wegen sich das erarbeiten und das ist natürlich ein schwierigerer Weg.
Aber umso schöner, wenn ihr dabei als, als diverses Team, so höre ich das, also mit sehr vielen verschiedenen Fachrichtungen auch unterstützen könnt. Ja, Raffaela, ich habe in dem Artikel gelesen, dass du auch so ein paar Tipps für Berlin gegeben hast und das wäre doch jetzt nochmal ein schöner Abschluss. Vielleicht hast du so zwei, drei Tipps für Berlin, irgendwas, was dir besonders gut gefällt? Ich habe vorher gelesen, dass du auch mal in Bordeaux warst, eine Stadt, die mir persönlich extrem gefällt. Aber vielleicht jetzt nochmal den Blick auf Berlin. Vielleicht nochmal so 2, 3 Insider-Tipps, Raffaela, die du uns mitgeben kannst.
Ja, was ich zuletzt ganz gerne gemacht habe, ist zum Beispiel mit dem Schiff so ein bisschen durch die Innenstadt zu fahren. Das gibt's manchmal auch kombiniert mit Musik, was dann auch nochmal ganz gut ist. Aber auch so kommt man, da sieht man jedenfalls viele Sehenswürdigkeiten nochmal aus einer anderen Perspektive und ist nicht ganz so voll. Museen kann ich immer empfehlen von der aktuellen Ausstellung. Genau, waren wir jetzt bei unserem Area-Meeting in der neuen Nationalgalerie und haben Max Ernst und Dorothea Tanning gesehen über die surrealen Netzwerke, was sehr spannend war, und die Provenienzforschung dazu uns angeschaut. Und genau, gastronomisch, glaube ich, lässt Berlin auch alle Möglichkeiten zu, je nachdem, was man gerne essen möchte.
Was ist dein Lieblingscafé, Raffaela?
Mein Lieblingscafé, habe ich gerade im Moment gar nicht so viel, weil wenn ich einfach zu wenig Zeit fürs gemütliche Kaffee trinken im Moment in meiner Lebensphase habe, aber wenn wir abends weggehen, was jetzt eine neue Empfehlung ist, da waren wir auch bei unserem Area-Meeting, waren wir im Jolly, das ist am Kupfergraben, eine sehr leckere chinesische Küche, und bei uns im Umkreis gibt es im Engelbecken sehr gute deutsche Küche oder es gibt viele leckere Möglichkeiten.
Sehr schöne Tipps. Also Berlin ist immer eine Reise wert.
Genau.
Ja. Vielen Dank, Raffaela. Und wir freuen uns, gemeinsam weiterzumachen an Zonta Says No. Und du hast es eingangs gesagt, da muss noch viel passieren. Es ist schon ein bisschen was passiert. Aber die herzliche Einladung und Bitte an alle Clubs, mit irgendwelchen Aktionen aufmerksam zu machen auf dieses wichtige Thema. Vielen Dank für deine Zeit, Raffaela.
Ja, danke für die Einladung und das nette Gespräch.
Vielen Dank und schönen Urlaub.
Dankeschön.